Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Die Vertragsverlängerung von Felix Metscher bei Borussia Dortmund. Eine Stufe über dem Leihabbruch von Anselmino im Nachrichtenwert.
Ja, ja.
Eher sogar 2 bis 3. Ja. Man muss sagen, das wiegt, kann man drüber diskutieren, aber es wiegt fast schwerer in meinen Augen als irgendein signifikanter Neuzugang, der im Sommer hätte kommen können.
Ja, das stimmt schon. Ich finde aber sogar Anselmino mit dem Zeitrahmen und Zeitraum, in dem das passiert ist, war das schon
okay. Es war okay.
Ja. Felix Metscher, warum ist das Nachrichtenwert? Weil Felix Metscher ganz klar in die Kategorie Tafel Silber fällt und einer der Spieler ist, wo man drauf gucken könnte, wenn man die Überschrift liest, der BVB muss im Sommer Transfergewinne erzielen. Und das haben wir nach dem Champions League aus gelesen. Und da bin ich mir ganz sicher, gab es viele Leute, die da an Felix Metscher gedacht haben. Und heute die Reaktion aus zum Beispiel englischen Medien, die spiegelt auch genau das wider. Da liest du zum Beispiel, dass beide Manchester-Clubs ein Auge auf ihn hatten und gerade United sehr traurig über die Entscheidung sein soll. Also der wäre mit Sicherheit ein Kandidat gewesen, bei dem es sehr viel Gerüchte gegeben hätte im Sommer.
Genau, und der Rahmen ist jetzt, er verlängert seinen Vertrag bis 2030. Sein Salär, das wohl vorher bei 5 Millionen brutto lag, ist signifikant angehoben worden. Es hieß erst so 7 bis 8 Millionen. Die Bild behauptet sogar bis zu 10 Millionen Euro.
Ja.
Also auf jeden Fall in die Riege der Topverdiener beim BVB ausgestiegen. Und ein weiteres, brisanteres Detail, was die Bild-Zeitung dazu liefert, ist, dass er sich in diese Verlängerung eine Ausstiegsklausel hat einarbeiten lassen, die wohl 2027, also in anderthalb Jahren etwa, bei 80 Millionen Euro liegen soll und dann ein Jahr später, 2028, bei 70 Millionen Euro.
Und ich glaube, dann wissen wir auch genug über den modernen Fußball, um zu wissen, dass das wahrscheinlich eine Option ist, die in irgendeiner Form gezogen wird. Sowas lässt ihr nicht reinschreiben, wenn du eben nicht die Perspektive haben willst, das eventuell auch zu machen. Und der BVB hatte ja irgendwann mal gesagt, Ausstiegsklauseln machen wir nicht mehr. Aber du hast gerade schon im Vorfeld gesagt, und da stimme ich komplett zu, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Du kannst im modernen Fußball so nicht mehr arbeiten. Weil stell dir mal vor, was jetzt quasi, wenn ein Matcher sagt, ich verlängere nur mit einer Kaufoption, dann ist halt die andere Antwort, keine Verlängerung.
Oder? Genau. Also du hättest einen Erling Haaland nicht bekommen, wenn du ihm keine Klausel zugestanden hättest. Du hättest jetzt diese Verlängerung nicht bekommen. Ich glaube, das war damals aus dem Reflex mit Mario Götze und dem Bayern sehr nachvollziehbar.
Auf jeden Fall.
Das muss man schon sagen. Aber ich finde, auch hier bewegen wir uns in einem Bereich, wo klar, wäre das jetzt irgendwo ärgerlich, wenn der Spieler, der gerade verlängert, dir sportlich nur noch ein Jahr erhalten bliebe. Aber wenn du im Sommer 2027 für einen dann 26-Jährigen 80 Millionen Euro bekommst, ist es einer der, glaube ich, 4 teuersten Abgänge, die der BVB jemals hatte. Und sehr, sehr gutes Geld. Also ich finde, selbst wenn diese Klausel entweder nächstes Jahr oder in 2 Jahren gezogen wird, ist der BVB da trotzdem ein Gewinner.
Ja, und ich glaube eben, mein Bauchgefühl ist einfach, die Art dieses Deals mit einem saftigen Anstiegsgehalt, den machst du mit einer klaren Idee, mit einer klaren Absprache. Und was ich damit sagen will, ist, ich würde davon ausgehen, dass der BVB dann auch frühzeitig Bescheid wissen wird, wenn in welche Richtung Metscher dann im Sommer 27 oder 28 tendiert.
Er kommt ja auch mit dieser Besonderheit in seiner Biografie, dass er ja auch in Manchester ausgebildet worden ist, bei Man City, dass er also auch eine Inselvergangenheit hat, die, glaube ich, wie bei anderen englischen Spielern, die beim BVB schon waren, er ist jetzt in dem Fall deutscher Nationalspieler, aber er hat halt trotzdem diesen kulturellen Hintergrund, dass der Weg irgendwann dorthin zurückführt. Ja. Weil das ist, glaube ich, ist so sehr nachvollziehbar, finde ich auch, für diese Art Spieler dann oft auch so eine Art Sehnsucht, dann irgendwann mal sich in der Premier League zu beweisen. Und ich glaube, das wird bei Felix Metscher auch passieren. Du hast eben Tafelsilber angesprochen und ich würde sagen, es gibt halt 3 Spieler im BVB-Kader, die ich so im Sinne von hohes Verkaufspotenzial, was die Summe angeht, als Tafelsilber bezeichnen würde.
Adeyemi, Metscher.
Schlotterbeck.
Ah ja, stimmt natürlich,
Schlotterbeck. Die 3 sind für mich das Tafelsilber des BVB.
Und Schlotterbeck natürlich schon die Vertragssituation, so das ganz große Geld. Wobei, im Sommer wird er noch teuer sein.
Ja. Also rein vom Spieler her, wo ich sagen würde, 100%. Das sind Spieler, für die Vereine in der Theorie bereit wären, viel Geld zu bezahlen. Und dann ist es schon mal sehr gut, dass du einen davon verlängert hast, weil Schlotterbeck ist unsicher. Bei Adeyemi ist es ein Thema mit laufenden Verhandlungen. Wobei ich da sagen würde, also wenn es da jemanden gibt, den ich am ehesten von den 3 veräußern würde, um das wieder zu reinvestieren, dann ist es ganz klar Karim Adeyemi, der ja auch sportlich die kleinste Rolle von den 3 spielt.
Leider, ja. Würde ich aber auch sagen, wenn du da irgendwo in die Nähe kommst von dem, was wir schon gerüchtemäßig aus Italien gehört haben, dann glaube ich, wird im Sommer da niemand mehr zweifeln. Aber aktuell, Lars Ricken hat es gesagt, wir sind im Austausch mit Karim Adeyemi. Und das ist für mich, finde ich, trotzdem kann man da was sehr Positives reininterpretieren. Denn ich glaube, für mich fühlt es sich so an, als hätte man relativ klar für sich festgelegt, wer sind die Säulen. Metscher ist ganz klar eine davon. Und man bemüht sich jetzt eben darum, für diesen ganz klar anstehenden Umbruch beim BVB ein paar Säulen festzuzurren. Und wenn man intern zum Schluss kommt, dass Karim Adeyemi eine davon ist, dann sollen sie es halt machen. Dann finde ich es aber wenigstens gut, dass man sich frühzeitig in diese Richtung entscheidet und sagt, jo, wir wollen verlängern, Verkauf im Sommer, keine Option.
Das verstehe ich auch. Also ich finde beim Spieler, der nicht an Maxi Bayer vorbeikommt, nachhaltig in der Startelf.
Dann, ich sag nicht, dass ich so entscheiden würde.
Genau, also, und ich glaube, es wäre wichtig, dass der BVB irgendeinen nennenswerten Verkauf hat, um das Geld breiter in den Kader zu reinvestieren, weil er muss irgendwo nachgebessert werden an einigen Positionen. Da kommen wir auch gleich noch zu im Kontext von Felix und Metscher, zu dem wir auch jetzt gerne wieder ein bisschen mehr mit Fokus zurückkehren können. Man kann, glaube ich, nur mal auch mal versuchen einzufangen, okay, die Entwicklung von ihm beim BVB, weil er kam damals als ein höchst kontroverser Transfer. Ja. Einmal aufgrund seiner, ja, damals auf jeden Fall homophoben Äußerungen im Kontext von Social Media, die bei BVB-Fans verständlicherweise sauer aufgestoßen sind. Mittlerweile hat man lange nichts mehr gehört in die Richtung. Es gibt das Gerücht, dass die Posts, die er tätigt, abgesegnet werden müssen von Vereinsseite, was ich sehr gut nachvollziehen
konnte. Also was auch immer sie geregelt haben, er trägt das nicht mehr nach außen und nutzt seine Plattform dafür nicht. Und dann ist am Ende des Tages das.
Da ist auf jeden Fall Ruhe eingekehrt. Ja. Und deswegen macht es auch einfach Sinn, ihn nach den sportlichen Kriterien zu bewerten. Und da muss man sagen, die 30 Millionen damals waren viel Geld für einen Spieler, der bei Wolfsburg so nicht mal eine volle Saison hatte, in der er irgendwie auf.
Und man wusste ja auch nicht so richtig, was ist er denn überhaupt für ein Spieler zu dem Zeitpunkt. Ne? Er war noch dieser Achter, der in den Zehnerraum vorstößt, der auch mal auf dem Flügel auftaucht. Und man wusste nicht so genau, was kriegt man für einen
Spieler. Genau, ich glaube, er kam mit der Empfehlung von 5 Toren und 3 Vorlagen aus Wolfsburg, also mit einem relativ hohen Offensiv-Output. Und so ein bisschen so als Teilersatz für Jude Bellingham, der damals die gesamte Klaviatur des Feldes abgedeckt hat, und Metscher hat man damals so vor allem im Blick gehabt als Spieler für das letzte Drittel. Aber er war halt damals schon auch, hat man diese Ballschlepp-Elemente halt gesehen und also in den Anlagen gesehen, zumindest im eigenen Ballbesitz, dass man sich auch vorstellen kann, dass er also etwas zurückgezogen einen krassen Wert für eine Mannschaft haben kann. Und genau den hat er jetzt entwickelt. Und er ist, würde ich sagen, einer der Unicorn-Spieler im BVB-Kader, insofern, dass er einfach ein also körperliches Ausnahmeprofil hat, gepaart mit technischen Fähigkeiten, die ihn halt eben so attraktiv machen. Was halt für mich bleibt, ich glaube, weil er halt als offensiverer Spielertyp ausgebildet worden ist, gibt es so ein paar blinde Flecken in seinem Stellungsspiel gegen den Ball. Ja. Er hat ab und zu mal so Momente, wo du das Gefühl hast, okay, der checkt fast so ein bisschen aus.
Ja.
Also wenn er direkt im Zweikampf ist, ist das gut, weil er eben so athletisch ist, weil er eben die Beine hat, um auch so seine Beine wirklich so um den Gegner herumzuschlingen und Bälle zu stehlen. Aber ich finde, er bräuchte nach wie vor neben sich jemanden, der so ein bisschen seine Schwächen kaschiert.
Ich finde das eigentlich sehr interessant, dass genau dieses manchmal einfach mental ein bisschen ausgecheckt sein immer noch so ein Thema ist, weil ich finde, im Spiel mit Ball ist eine seiner großen Stärken, dass er schon den nächsten Pass vorausdenkt, wenn er den Ball bekommt. Dass er immer schon sich aufdreht, dass er schon eine Idee hat, wo will ich hin, was will ich jetzt machen. Und dass er gegen den Ball so auscheckt, ist für mich ganz klar so die größte Schwäche, die er noch hat. Aber da muss man halt sagen, dass der Mann eine Entwicklung hingelegt hat. Erstmal, es ist das Beste, was hier passieren kann, aus einem ZM, ZOM einen ordentlichen Sechser zu machen im modernen Fußball, weil diese Kombination aus Physik, ich krieg's nicht hin.
Athletik, Körperlichkeit.
Seine Körperlichkeit plus seine Technik. Diese Kombination von 1,90 Meter plus der Physis eines
Spektakulär, war ein interessanter Kampf.
Eine grandiose Saison, die ich hier gespielt habe. Genau, die gibt's einfach nicht so selten. Und dass du daraus einen Sechser gebaut hast, der auf europäischem Niveau das jetzt machen kann, das ist, würde ich schon sagen, auch dem BVB und Niko Kovac zu verdanken. Und ist in meinen Augen Shoutout an den Spieler und Shoutout an den Staff, weil ich finde, man hat Felix Metscher in den letzten anderthalb Jahren schon ziemlich maximiert.
Das gehe ich komplett mit. Und Kovac ist auch nochmal ein Stichwort, das man erwähnen kann, weil der Spieler selbst hat auch betont, dass unter anderem auch die sehr gute Beziehung zum Trainer ein Faktor gewesen sein soll in der Entscheidung. Die kennen sich ja schon sogar aus Wolfsburger Tagen und haben seit da schon ein gutes Verhältnis. Also das hat wohl auch eine Rolle gespielt, also irgendwo ein Faktor gewesen, zumindest in dieser Vertragsverlängerung. Also, aber ich finde es ein spannendes Thema, wie maximierst du Felix und Metscher, weil ich finde fast, der darf ruhig noch ein bisschen mehr offensive Freiheiten wieder genießen, weil, also er hat ja gezeigt, dass er um den Strafraum herum sehr gefährlich sein kann, sei es im Abschluss, aber eben auch auf andere Art und Weise. Ich meine, der hat diese 8 Score beim VfL Wolfsburg in relativ wenig Minuten im Verhältnis damals gemacht. Und deswegen ist für mich die große Frage, und auch die große Aufgabe für den BVB. Wer wird sein Partner für die kommende Saison? Man muss fairerweise sagen, da hat eine Entwicklung stattgefunden bei Jude Bellingham. Die beiden haben irgendwo zueinander gefunden. Aber ich habe bei.
Ich finde sich ein bisschen limitiert an. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel daraus werden kann aus dem Duo.
Ja, und ich finde vor allem bei beiden bleibt so dieser Befund stehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie so diesen letzten defensiven Instinkt haben.
Ja.
Und ich würde einfach mir wünschen, dass da neben Felix im Matcher jemand spielt, der im Passspiel vielleicht einfach eher so ein bisschen metronomischer ist. Heißt, gar nicht so sehr den Weg nach vorne sucht, sondern einfach ein sicherer Ballverteiler, der so ein bisschen einfach das Spieltempo diktiert. Und jemand, der die Position hält, gegen den Ball das Spiel gut liest. Also einfach jemand, der so ein bisschen ihn komplementiert. Und das ist für mich jetzt die große Aufgabe im Sommer, da jemanden zu finden, der dann im Verbund mit Felix im Matcher, würde ich sagen, also das einzige Mittelfeld-Duo, das ich in der Bundesliga vor ihnen haben würde, wenn man da den richtigen findet, ist halt Pavlovic-Kimmich. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall in meinen Augen, wenn du in Matcher einen richtigen Partner findest, ein Top-2-Duo im zentralen Mittelfeld.
Die Frage ist, du hast im Podcast Palacios einmal in den Raum geworfen. Man könnte vielleicht kostengünstiger nach Hoffenheim gucken.
Ja.
Ob da vielleicht, ob Abdullahi ein Kandidat wäre.
Auf jeden Fall.
Aber das sind so die Spielerprofile, die man daneben sich also vorstellen könnte.
Also wenn der BVB diesen Sommer jetzt hier Dings auf den Tisch legen möchte.
Abdullahi oder Palacios.
Ja, oder Kenneth Eichhorn.
Stimmt natürlich,
Weil er muss natürlich.
Aber Eichhorn muss halt sofort spielen. Das ist, glaube ich, wichtig für ihn. Ich glaube, der geht jetzt irgendwo hin, wo mit ihm wirklich geplant wird. Was ja dann in unserer Idee der Fall wäre.
Also ich sag mal so, der BVB hat schon mal, als Thomas Tuchel da war, mit Julian Weigel einen Zweitligasechser genommen und sofort reingeworfen und zum Stammspieler gemacht.
Der das war
hat funktioniert. So. Der war auch noch sehr, sehr jung. Und also ich finde Eichhorn ein Matcher, also kalkulierend, dass er seine Schwankungen haben wird und noch so jung ist, fände ich das zumindest eine spannende Zukunftsperspektive.
Und da reden wir auch von 1,90 bei Eichhorn oder irgendwie um den Dreh. Also das wäre auf jeden Fall auch eine richtig physische Duo, was sie da hätten. Ich finde, ganz insgesamt muss man mal sagen, ist das ein Win für den BVB. Also 100%. Trotz der Klausel, trotz allem, ich finde, die anderen Optionen wären Abgang im Sommer, dann hättest du mitten in diesem Umbruch auch noch eine der absolut neuralgischsten Stellen nochmal neu besetzen müssen. Und deshalb finde ich es komplett in Ordnung, dass man sagt, wir gehen gehaltstechnisch nach oben, weil du musstest mit in Matcher Planungssicherheit schaffen.
Und also der BVB ist, glaube ich, auch an einem ganz wichtigen Punkt so in der Entwicklung des Vereins für die nächsten Jahre, weil also eine Frage, die man also zurechtstellen kann, wie attraktiv ist der Verein für Spieler, die neu dazukommen sollen aktuell, weil die Entwicklung ist nicht ganz klar. Du spielst in der Bundesliga nicht um die Meisterschaft mit, weil die Lücke zu groß ist. Du hast jetzt in der aktuellen Saison sowohl im Pokal als auch in der Champions League am Ende des Tages beide Wettbewerbe unterperformt. Mhm. Das heißt, man kann auch die Frage stellen, okay, wie attraktiv ist der BVB noch für Starspieler? Sowohl die eventuell neu dazukommen sollen, als auch die sie schon haben. Schlotterbeck, wenn du jetzt zum Beispiel einen Matcher nicht hättest verlängern können, du verlierst den eventuell im Sommer, Schlotterbeck auch. Das käme halt auch ausverkauft gleich und wäre halt auch
eine krasse. Das wird so schon brutal, würde ich sagen. Weil ich glaube, Schlotterbeck stehen die Zeichen schon tendenziell eher auf Abschied, oder?
Also mein Gefühl ist, der will so lange warten, wie er kann auf dieses eine Angebot. Und wenn es dann kommt, dann nimmt das auch an.
Ja, und dann sind wir in einem Bereich, wo du natürlich Leistungsträger, aber du verlierst ja auch so viele Leute, die jetzt nicht zum engsten Leistungsträgerkreis gehören, die aber einfach jetzt dann weg sind, ob es ein Süle ist oder ein Brand. Das einfach so oder so kommt einfach brutal viel auf dich zu. Und deshalb war es für mich super wichtig.
Genau, ich finde einfach, das hat eine wichtige Signalwirkung, weil du halt damit zeigst, einer der gefragtesten Spieler, die wir haben, entscheidet sich recht früh noch im Jahr für eine Verlängerung bei Borussia Dortmund. Und das finde ich, glaube ich, kann auch positive Folgeeffekte für weitere Personalentscheidungen haben.
Und im Gesamtkonstrukt BVB heißt es ja, dass Lars Ricken sich jetzt bis zum Sommer beweisen muss. Dann steht eine Vertragsverlängerung an und an seinem Schicksal hängen wohl auch die Schicksale von Kehl und Sammer. Mit dem schönen Nachsatz, wer auch immer Rickens Nachfolger wäre, er würde wohl nicht auf Matthias Sammer hören. Wo ich mir auch gedacht habe, wenn du die Line so schreiben musst, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr der richtige Berater. Aber ich glaube eben, dass das ein Schritt in die Richtung war oder einfach ein Move von Kehl und Ricken ist, wo man sagen muss, ja, das ist ganz klar ein
Punkt. Ja, also vielleicht auch Leute, die oder Verantwortliche, die kapiert haben, dass sie gerade mit der Arbeit, die sie leisten, um ihre persönliche Zukunft kämpfen.
Ja.
Und nichts anderes kann es gehen. Und ich finde auch, dass sie vollkommen zu Recht maximal auf dem Prüfstand stehen. Und wenn du mich fragst, in Matcher-Verlängerung hin oder her, glaube ich auch, dass dem BVB eine Generalüberholung auf der Führungsebene sehr, sehr gut tun würde.
Das glaube ich auch.
Ein Problem, glaube ich, ist einfach, also ich glaube, ganz oben ist immer noch Watzke und da ist Ricken ein enger Vertrauter. Und solange Watzke nicht damit leben kann, im Zweifelsfall nicht mehr die Hand drauf zu haben, ja, über allem, was bei BVB passiert, ja, wird das schwer, diesen Umbruch einzuleiten.
Und da ist er jetzt strukturell quasi so ein bisschen entrückt in der Position. Das heißt, er braucht jetzt die persönliche Druck.
Aber das ist in meinen Augen dieselbe Nummer wie mit Hoeneß und Rummenigge bei den Bayern. Das sind einfach Persönlichkeiten, die sind so groß.
Die können niemals
loslassen. Ob die ein offizielles Amt haben oder nicht, ist fast egal. Die haben trotzdem Einfluss und Wirkmacht.
Ja, also wirklich, Uli Hoeneß könnte jedes offizielle Amt verlieren und dann wäre er Bildminister für die FC Bayern und würde halt darüber alles regeln. Du hast schon recht. Ja, also in meinen Augen wirklich gibt es nichts zu bemängeln. Ich glaube, in diesem Rahmen musste der BVB in dieser Verlängerung handeln. Und ich muss wirklich sagen, ich habe auch gestern mit unserem Haus und Hof BVB-Fan mich ausgetauscht. Man kann so langsam, glaube ich, als BVB-Fan auch, weißt du, mit ein, zwei guten Meldungen, kann man auf diesen Sommer gucken und sagen, ey, das könnte richtig interessant werden. Muss auch ein bisschen Geld eingespielt werden.
Also, it's the hope that kills you. Ja. Ist auch gerade für BVB-Fans ein Faktor oder ein Thema, was schon oft vorgekommen ist. Deswegen, ich bin auch sehr verhalten, was den kommenden Transfersommer angeht.
Wie auch nicht. Es gibt ja noch überhaupt nichts, was dafür spricht. Das ist aber der erste positive Move.
Das ist der erste positive Move. Und ich glaube, ganz entscheidend wird halt, wie man sich dann traut, den Kader anzugehen, zu verändern und zu verbessern. Im Idealfall zu verbessern. Aber das hier ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der gelungen ist. Ich glaube, damit ist auch alles gesagt zur Thematik Felix und Metscher. Wir sagen danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Tschö, tschö.